Guten Morgen. Wie die Heike schon gesagt hat, fangen wir heute mit einer neuen Predigtreihe an. Ich darf den Anfang machen, hat Vor- und Nachteile, aber mehr Vorteile. Wir werden uns in den nächsten Wochen, mit Ausnahme nächsten Sonntages, mit der Frucht des Geistes beschäftigen. Oder je nach Bibelübersetzung auch mit dem Ertrag oder dem Guten, das der Geist uns bringt. Und ich lese uns den Text jetzt nochmal nach der guten Nachricht. Aus Galater 5, die Verse 22 bis 23. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Auf den ersten Blick scheinen diese Verse seltsam. Eine Frucht, aber 9 Eigenschaften. Wie geht das zusammen? Wurde hier falsch übersetzt? Alle Bibelübersetzungen, die ich nachgeschlagen habe, sprechen von der Frucht im Singular, nicht von Früchten. Und die Wuppertaler Studienbibel, die hat mir dann einen Hinweis gegeben. Hier heißt es, es sind nicht Einzeltaten, sondern eine einheitliche Frucht neuen Lebens, einer Neuschöpfung, einer neuen Existenz. Es ist eins, es gehört zusammen. Gott selbst hat dieses Saatgut in uns hineingelegt, seinen Heiligen Geist. Und so lesen wir im Epheserbrief, durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten, alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil, und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dieses komplexe Saatgut, die Frucht des Geistes, besteht also aus den Eigenschaften Gottes. Und die will Gott mit uns teilen. Gott ist Liebe. Gott ist übersprudelnde Freude und beschenkt uns mit Freude. Gott ist Friede. Gott ist geduldig, langmütig. Gott ist freundlich. Gott ist gütig, Gott ist treu, Gott ist sanftmütig und Gott ist perfekt in Selbstbeherrschung. Gott möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und deshalb hat Gott dieses reichhaltige Saatgut mit seinem Heiligen Geist in uns hineingelegt. Jetzt braucht die Frucht nur noch zu reifen. Und reif werden Früchte bekanntlich ganz von selbst. Da können wir nichts hinzutun. Oder können wir das Wachstum dieser Frucht doch irgendwie beeinflussen? Wenn wir uns die Natur anschauen, sehen wir sehr wohl, dass wir Wachstum unterstützen können. Zuallererst einmal, gute, schöne Früchte ernten wir von veredelten Bäumen, Sträuchern oder wie zur Zeit von Weinreben. Wild wachsende Bäume tragen meist, wenn überhaupt, nur sehr kleine Früchte. Wenn die Frucht des Geistes in uns wächst, sind wir ja dann der Baum oder der Strauch oder die Rebe. So wie es Jesus sagt. Im Johannesevangelium lesen wir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser in unser Leben einladen, zieht er in unser Herz ein und veredelt uns dadurch. Jetzt sind wir also eingepfropft in dem Weinstock. Aber damit fängt die Arbeit ja erst an. Aber es ist die Arbeit des Winzers, nicht der Rebe. Weinberge wollen gepflegt werden. Und was da alles zu tun und zu beachten ist, lasst ihr euch am besten von einem Winzer selbst erklären. Aber manche Arbeiten sind ja abhängig von der Fruchtsorte. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Reben, wie zum Beispiel die Auswahl des Bodens bei der Pflanzung. Nicht jede Pflanze wächst auf jedem Boden gleich gut. Also bei uns auf dem Acker brauche ich keine Karotten zu pflanzen. Die werden da nichts. Weinberge werden bevorzugt auf Südhanglagen angebaut, damit sie genug Sonne abbekommen. Und Obstbäume pflanzt auch keiner auf Berge, auf denen lange Winter herrschen oder ständig kalte Winde wehen. Bevor der Baum dann Früchte tragen kann, würden wohl die Blüten erfrieren oder vom Wind verweht. Manche Obstsorten und vor allem Gemüse braucht viel Wasser. Hier muss gegossen werden, wenn man eine reiche Ernte haben möchte. Wenn wir in die Pfalz fahren, sehen wir das jedes Frühjahr auf den Feldern. Da wird gegossen, was das Zeug hält. Außerdem brauchen die Pflanzen Nahrung, sprich Dünger, und meistens auch Mittel gegen Schädlinge. Und zu guter Letzt braucht es Erntehelfer, denn die Früchte fallen nicht alleine in die Obstkörbe oder steigen. Für die Frucht des Geistes heißt das, wir haben einen gewissen Einfluss auf das Wachstum. Wir können nicht Farbe oder Geschmack bestimmen, auch nicht die Größe oder die Schnelligkeit des Wachstums, aber wir haben sehr wohl Einfluss auf die Umstände. Ich kann für einen guten Boden sorgen, indem ich darauf achte, was ich in mir aufnehme. Welche Filme und Seiten im Internet schaue ich mir an? Welche Bücher und Zeitschriften lese ich? Mit welchen Leuten umgebe ich mich? Ich lasse Gott in mein Leben hineinsprechen, indem ich in der Bibel lese. Ich bin bereit für Gottes Schädlingsbekämpfung, indem ich Seelsorge in Anspruch nehme oder hin und wieder eine Herzensbeichte ablege. So sorge ich für mein Herz, wie uns König Salomo schon in Sprüche 4 auffordert. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Ich sorge für gute Nahrung. Gottes Wort ist Milch, Brot und Honig zugleich, nahrhaft und gesund. Und mit Hilfe der modernen Technik muss ich die Bibel gar nicht mehr selbst lesen, sondern kann sie mir vorlesen lassen. Geht auch während dem Autofahren. Ich suche mir einen Hauskreis oder eine Zweierschaft als Erntehelfer. Menschen, die mit mir auf dem Weg sind, die mich ermahnen und ermutigen dürfen, die mich herausfordern, mir helfen, neue Schritte zu gehen. Menschen, die mir aufhelfen, wenn ich hingefallen bin, mich stützen, wenn ich umzubrechen drohe. Und last but not least trachte ich danach, als Rebe am Weinstock zu bleiben, was eine echte Rebe natürlich nicht kann, mit dem Wissen, dass dieser Weinstock, nämlich Jesus Christus, ganz nah beim Vater ist. So bin also auch ich ganz nah beim Vater. Und in seiner Nähe werde ich heil und immer mehr verwandelt in das Bild von Jesus Christus. Und so werde ich zu einer Rebe, die reichlich Frucht tragen kann. Soweit zur Frucht allgemein. Und jetzt wollen wir uns eine Facette dieser Frucht genauer anschauen. Der Galaterbrief berichtet uns von 9 verschiedenen Geschmacksrichtungen, Eigenschaften Gottes, die der Geist auch in uns zum Vorschein bringen möchte. Und wir schauen uns jetzt nicht die erste Frucht, die Liebe, an, sondern den Frieden, den Shalom Gottes, eben passend zu 30 Jahre Mauerfall und 29 Jahre Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober. Dieser Friede Gottes bedeutet nicht einfach die Abwesenheit von Krieg, sondern viel mehr. Er bedeutet umfassendes Glück, Gesundheit und Wohlergehen des Einzelnen und der Gemeinschaft, gelungenes Leben in gelungenen Beziehungen zu anderen Menschen, zu sich selbst und zu Gott. Das Wort Shalom stammt aus der altorientalischen Umwelt der Bibel und bezeichnet den Zustand des Heilseins und des Wohlergehens. Soweit aus den Erklärungen zur Bibel. Wir verbinden mit dem Wort Frieden wahrscheinlich doch eher die Abwesenheit von Krieg. In den Medien ist jedes Jahr zu hören, seit wie vielen Jahren nun der Zweite Weltkrieg vorbei ist und wir im Frieden leben. Aber Leben wir tatsächlich im Frieden? Laut Statistischem Bundesamt gab es im Jahr 2015 vor den Zivilgerichten 1.423.489 Zugänge an neuen Verfahren. Vor den Familiengerichten gab es im gleichen Jahr 654.382 Neuzugänge und vor den Arbeitsgerichten 369.584. 2015 gab es außerdem 296 Mordopfer in Deutschland und 6.330.649 Straftaten. Frieden? Jetzt zoomen wir uns mal näher heran in unser Alltagsleben. Wie viel Streit gibt es in unseren Familien? Kinder reden nicht mehr mit ihren Eltern. Eltern enterben ihre Söhne oder Töchter. Und auch vor unseren Gemeinden macht der Streit nicht Halt. Wem gehst du aus dem Weg, weil er dich verletzt hat? Wann hast du das letzte Mal eine abfällige Bemerkung gemacht über eine Schwester, einen Bruder in Christus? Ist das Frieden? Ist das der Frieden, den der Heilige Geist in uns wirkt? Der Frieden, den Jesus uns verheißt, kurz vor seinem Tod? Da sagt er zu seinen Jüngern: Zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch keinen Frieden, wie ihn diese Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und fürchtet euch nicht. Der Friede Gottes ist so ganz anders, als wir uns auch nur vorstellen können. Aber Jesus hat noch mehr zum Thema Frieden gesagt. Nämlich relativ am Anfang seines öffentlichen Auftretens sagt er zu seinen Zuhörern in Matthäus Kapitel 10: Denkt ja nicht, ich bin gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das Schwert steht hier nicht für einen blutigen Krieg, sondern vielmehr für Streit. Und Jesus führt das in den darauffolgenden Versen näher aus. Ich bringe Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater, einer Tochter und ihrer Mutter, einer Schwiegertochter und ihrer Schwiegermutter. Die engsten Verwandten eines Menschen werden dann zu seinen Feinden. Und der Grund dieses Streites ist Jesus Christus selbst. Er ist der Eckstein, der Stolperstein. Konsequente Nachfolge hinterlässt Spuren und manchmal auch Narben. Also wie jetzt? Friede oder doch kein Friede? Widerspricht sich Jesus nicht damit selbst? Kann diese Spannung aufgelöst werden? Ich verstehe es so: Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu befrieden. Das war ja ein Wunsch, den damals einige Nachfolger gerne erfüllt gesehen hätten. Die Freiheit von der römischen Besatzungsmacht, was auch in der späteren Kirchengeschichte auch immer wieder Gebet war. Aber es war auch schon ein Friede, den die falschen Propheten im Alten Testament geweissagt hatten und Gott dem ganz klar widersprochen hat. Der Friede, den Jesus schenkt, erfasst uns von innen. Und wirkt dann nach außen. So wie ein Stein, der ins Wasser fällt und dann weite Kreise zieht, so wächst der Friede Gottes. Jesus legt seinen Frieden in dein Herz. Ein kleiner Same. Und der Heilige Geist lässt diesen Samen aufgehen. Und dann können wir mitten im Sturm schlafen, so wie Jesus es getan hat. Wir können unter widrigsten Umständen Lobpreislieder singen, wie Paulus und Silas das getan haben, als sie im Gefängnis waren. Und vielleicht wird der Geschmack des Friedens im Leben einiger von uns so stark wie bei Stephanus. Von ihm lesen wir in Apostelgeschichte 7: Als die Mitglieder des jüdischen Rates seine Predigt hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn über Stephanus. Vor Wut knirschten sie mit den Zähnen, aber Stephanus war ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Er blickte zum Himmel empor und sah Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus stand an der rechten Seite Gottes. Da rief er: Seht doch, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Menschensohn. Er steht an der rechten Seite Gottes. Die Mitglieder des jüdischen Rats schrien laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf Stephanus. Sie trieben ihn vor die Stadt und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Während sie ihn steinigten, rief Stephanus den Herrn an: Herr Jesus, nimm mein Leben zu dir. Dann sank er auf die Knie und rief laut: Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Mit diesen Worten starb er. Ich wünsche keinem von uns solch einen Tod, aber diesen Frieden Gottes im Herzen, den wünsche ich uns allen. Und das ist ein Friede, wie nur Gott ihn geben kann. Und damit Gott uns seinen Frieden geben kann, musste Jesus am Kreuz von Golgatha sterben. Nur weil Christus unsere Schuld getragen hat, können wir jetzt Frieden mit Gott, dem Vater, haben. Christus selbst ist unser Friede. Das lesen wir im Brief des Paulus an die Epheser. Es ist ein Friede, den wir nicht erklären oder begreifen können, denn er ist höher als alle Vernunft, als alles, was wir uns auch nur vorstellen können. Aber es ist ein Friede, der erfahrbar ist. Ich erlebe Gottes Frieden fast immer, wenn ich für andere bete. Dann werde ich innerlich ganz ruhig und fühle mich Gott ganz nah. Und manchmal waren es auch schwierige Situationen, in denen ich ganz ruhig reagieren konnte. Gottes Friede ist erlebbar. Und damit ihr seht und hört, dass nicht nur ich diese Erfahrung gemacht habe, habe ich ja im Vorfeld einige auch von euch, die hier sitzen, gefragt. Ich habe viele Abmeldungen gekriegt, das ist aber auch Urlaubszeit, also viele sind gar nicht da. Aber ich habe auch Zusagen bekommen und habe auch zwei schriftliche Zeugnisse bekommen. Eins davon lese ich euch jetzt mal vor, und zwar hat die Ingeborg Acker geschrieben. Sie ist dieses Jahr 80 Jahre geworden und sie schrieb: Ganz spontan fielen mir diese wertvollen und lebenswichtigen Sachen zu dem Gedanken Friede ein, die mir im Alter Kraft und Halt geben. Friede, eine Frucht des Geistes, ist mit der Zeit in mir gewachsen. Friede bedeutet für mich, ich weiß, ich bin angenommen. In Gottes Frieden lebe ich ohne Zukunftsangst, was nicht heißt, dass ich keine menschliche Angst vor manchen Dingen habe, wie zum Beispiel, wenn ich von meinem Friedrich mal Abschied nehmen muss. Friede erzeugt Dankbarkeit darüber, wie mein Lebensweg verlief, und bedeutet für mich, ich habe Zukunft. Mit Gottes Frieden habe ich gelernt, versöhnt mit Menschen zu leben und hadere nicht mehr. Ich darf froh mit meiner Großfamilie leben, kann sie und ihre Lebenswege in Gottes Hand legen. Ich habe Frieden über nicht in Erfüllung gegangene Wünsche und Träume, zum Beispiel beruflich. Auch habe ich gelernt, gesundheitliche und wohnmäßige Veränderungen anzunehmen. Ich bin bereit, bei noch größeren gesundheitlichen Einschränkungen die Kinder entscheiden zu lassen. Soweit die Gedanken von Ingeborg Acker. Und jetzt haben wir noch einen Live-Bericht von der Petra Mieding.
Bei mir ist es so, ich würde mich persönlich selber ja eher als so ein verrücktes, unruhiges Huhn beschreiben. Genau, wer mich kennt, ich sage da öfter mal, ich bin immer online, ich habe immer die Antennen raus und bin immer am Abchecken und bin immer in Bewegung. Und das ist natürlich in mir auch eher unfriedlich dadurch. Also das heißt, mein Gewordensein, meine Erfahrungen, meine Gedanken, meine Glaubenssätze, das treibt mich so ständig an. Und so bin ich irgendwie unterwegs in meinem Leben. Und da merke ich, wie mir dieser Gegenpol einfach gut tut. Wie ich merke, wenn ich im Lobpreis oder im Gebet oder in der Stille bin, dann wechsle ich wie diese Welt. Also dann höre ich von Gott einfach, dann ist die Gegenwart Gottes da und er ist so einfach. Er sagt einfach nur: Ich höre dich, ich sehe dich, ich liebe dich. Das gibt schon unheimlich Ruhe und Frieden. Und ja, und das tut mir wohl. Also Doris hat es vorhin auch gesagt, dass es so ein Wohlbefinden macht. Und das macht Ruhe in mir und Frieden. Und da merke ich auch, wie eben der Geist Gottes diesen Frieden schenkt, weil ich selber könnte das gar nicht so in mir machen, weil ich einfach anders bin. Und dann spüre ich auch, das muss dieser Frieden sein, den die Welt einfach nicht geben kann. Also den ich mir nicht geben kann. Es sind ja viele, die sagen, man kann sich alles geben. Und ich merke, nee, das geht eben nicht. Und das muss dieser Frieden sein, den die Welt nicht geben kann und den der Geist Gottes uns gibt. Und das brauche ich und das genieße ich und das tut wohl. Und ich merke, je mehr mir das gut tut, umso mehr kann ich auch anderen diesen Frieden wünschen. Und dann wird es schon so ein bisschen überfließend. Und das ist einfach wunderbar. Das ist auch was, was ich in mir und aus mir heraus nicht tun könnte. Und dafür bin ich dankbar, dass ich eben eingebunden bin in diese andere Welt, noch in Gottes Welt. Und dass er größer und höher ist als ich.
Ein anderes Zeugnis ist von Rainer Held, ein Mann der eher unauffälligen Art unserer Gemeinde. Er ist Anfang 50 und bei ihm wurde im Frühjahr Parkinson diagnostiziert. Außer Morbus Bechterew, was er schon seit längerem hat. Und er schreibt: Guten Morgen, leider sind wir nicht da, aber erzählen könnte ich da einiges. Und bei einem Lobpreiskongress Anfang September hat sich noch mal einiges verändert. Auch durch die Lektüre von Jürgen Mette im Urlaub. Ich habe Gottes Frieden erlebt. Und für mich hat sich auch nie die Frage gestellt, warum gerade ich oder weshalb. Das ist schon ein Segen für sich. Das sind die Fragen, die den Glauben ins Wanken bringen können. Das biblische Alter mit 70 kann ich erreichen. Wobei ich nicht leugnen kann, dass an schlechten Tagen die Sehnsucht nach Erlösung schon überwiegen kann. Die ganze Medikamentenpalette ist durchprobiert und ich vertrage nicht eins davon wirklich gut. Da wurde jetzt das mit den geringsten Nebenwirkungen genommen. Aber mit der Gewissheit, dass Gott mir die Kraft und Zuversicht gibt, das alles zu ertragen, benötige ich auch keine Antidepressiva. Das ist ein weiterer großer Segen. Ich habe auch gelernt, im Heute und Jetzt zu leben und nicht mehr Ewigkeiten voraus oder zurück. Das ist auch sehr hilfreich. Es ist ja auch noch eine Eisenmangelanämie mit hinzugekommen, wo bisher keiner weiß, woran das liegt. Aber die kann ich mit Gottes Hilfe einfach ignorieren. Gottes Frieden zu finden war nicht so schwer, da ich ja schon 2 oder 3 Jahre zuvor die Vermutung hatte, dass ich unter Parkinson leide. Ich habe auch diesem üblen Mitbewohner in mir zuvor schon den Namen Mr. Parky gegeben. Das erleichtert die Akzeptanz des Kopfes. Und der muss sich ja auch den Platz mit Herrn Bechti teilen, also dieser Morbus Bechterew. Friede hatte vor circa 2 Jahren mal gepredigt, dass man seine Wehwehchen annehmen soll, um damit besser leben zu können. Das ist mir nach der Predigt und vielen Gebeten recht schnell gelungen. Auch sehr wohltuend ist die Gewissheit, dass auch andere für mich beten. Jürgen Mette hat geschrieben, dessen war ich mir auch im Klaren, dass Krankheiten zum Älterwerden gehören und nicht alles Schlechte von Gott oder seinem Gegner kommt. Bei manchen eben etwas früher, bei anderen etwas später. Ich habe meinen beiden unwillkommenen Herren klargemacht, wer wo wohnen darf, da diese ja vorhaben, länger zu bleiben. Ich habe denen erzählt, dass mein Herz von Gott besetzt ist und sie mit dem Rest Vorliebe nehmen müssen. Hilfe, wenn es mir schlecht geht, bringt Psalm 23 und 2. Korinther 12, Vers 9. Auch das Händel-Oratorium, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und von Lothar Kosse das Lied näher. Und er schließt mit den Worten: Lieber ein geheiltes Herz in einer zerbrechenden Hülle, als ein zerbrochenes Herz in einer geheilten. Und heute Morgen hat er mir nochmal geschrieben: Ein aktueller Nachtrag. Seit 5 Tagen segne ich morgens vor dem Aufstehen meinen Herrn Bechti und Mr. Parky. Hier sind die Namen schon für den speziellen Segen hilfreich, damit auch sie die Macht Gottes spüren. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Es hat noch kein Mensch geschafft, im räumlichen Sinn mir so nahe zu kommen, wie die beiden es jetzt sind. Also sollen auch diese den Segen, der von Gott kommt, spüren. Sie sollen aber auch zu der Erkenntnis kommen, dass sie dadurch nur zweitrangig platziert sind. Der erste Rang durch Gott belegt, kann eben keiner toppen. Soweit Rainer Held. Ja, wie wir hören konnten, ist Gottes Frieden ganz unterschiedlich erlebbar. Aber er ist für jeden erlebbar, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Und Christus möchte auch dein Friede sein. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du dein Leben Jesus schon unterstellt hast, dann tu es heute. Er wartet auf dich, um dir seinen Frieden zu schenken. Und während den folgenden Lobpreisliedern werden im hinteren Bereich Menschen bereitstehen, die gerne mit euch beten und euch den Frieden Gottes zusprechen. Und heute Morgen in der Losung war, wer sie gelesen hat, das Thema Friede. Und da stand ein ganz toller Vers drunter, den lese ich euch jetzt einfach mal vor. Friede sei nun mit euch allen, die ihr bittend vor Gott steht, denn mit Händen voller Segen Christus durch die Reihen geht, reichlich zu beschenken jeden, der um seinen Segen fleht. Seid bereit und dann lasst uns im Lobpreis vor Gott stehen und seinen Frieden, seinen Segen empfangen. Amen.